Hallo meine Lieben, hier ist denn nun der erste Podcast des Hasen. Wahrscheinlich werdet ihr euch fragen, Hase, hä, wer ist das denn jetzt schon wieder? Die Geschichte ist eigentlich relativ schnell erzählt. Der Hase wurde mir auf Twitter verliehen. Auf Twitter habe ich damals angefangen als Pfleger Stephanus. Das bezieht sich natürlich auf meinen Beruf, da komme ich später noch drauf zurück. Und irgendwann ist dann dieser Name Hase entstanden und hat sich so etabliert. Und mittlerweile bin ich dort auch unterwegs als Hase aus Bonn. Und allen auch nur als der Hase bekannt. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht so genau weiß, wie das so werden wird, wie das so ankommen wird, ob sich irgendjemand das anhört oder es irgendjemanden interessiert. Aber ich habe beschlossen, jetzt mal damit anzufangen. Heute in dieser ersten Folge werde ich euch natürlich ein bisschen was von mir erzählen. Als erstes mal so ganz grobe Rohdaten. Stefan ist mein richtiger Name, 46 Jahre alt. Ich lebe im wunderschönen Bonn am Rhein, der ehemaligen Bundeshauptstadt, die ein total besonderes Flair hat, weil sie eigentlich eine große Stadt ist, aber trotzdem sehr ländlich anmutet und sehr provinziell anmutet. Und das mag ich halt total gerne. Die Nähe zu meiner Lieblingsstadt Köln kommt natürlich noch dazu, sodass ich mich hier einfach sehr, sehr wohl fühle. Vielleicht wird es mich irgendwann mal ein bisschen weiter in den Süden ziehen, vielleicht so nach Königswinter oder Bad Honnef, so ein bisschen die Rheinschiene, Mittelrheintal, das gefällt mir auch sehr gut. Aber momentan lebe ich sehr gerne hier und fühle mich hier auch sehr wohl. 2016 hat es mich hierher verschlagen, nachdem ich doch einige Zeit rumgetingelt bin. Ursprünglich komme ich aus Mecklenburg-Vorpommern und habe dann irgendwann den Weg nach Köln gefunden. Dann habe ich lange im Ruhrgebiet gelebt und jetzt seit 2016 eben wieder in Bonn. Beruflich bin ich Gesundheits- und Krankenpfleger. Das noch gar nicht so wahnsinnig lange. Angefangen hat meine berufliche Ausbildung oder mein beruflicher Werdegang mal damit, dass ich ursprünglich Einzelhandelskaufmann gelernt habe, auch viele Jahre im Einzelhandel und im kaufmännischen Bereich gearbeitet habe. Und wie es dann immer so ist, hat mich dann irgendwann übers Ehrenamt beim DRK, so im Sanitätsdienst, das Interesse an der Medizin oder medizinischen Berufen gepackt und dann habe ich erst eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, bin Rettungssanitäter und Rettungsassistent. Und im Rahmen dieser Berufsausübung natürlich viel Kontakt auch mit dem Krankenhaus gehabt und irgendwann mich entschieden, eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger zu machen. Und 2014 bin ich erst fertig geworden mit der Ausbildung, noch gar nicht so wahnsinnig lange her, und habe dann auch in diesem Beruf gearbeitet. Leider hat mich im letzten Jahr das Schicksal etwas ereilt. Ich habe einen Burnout bekommen, sicherlich auch bedingt durch die hohe berufliche Belastung, aber auch einige private Sachen, die da noch so dazu kamen, sodass ich jetzt akut nicht mehr in der Pflege arbeiten kann, aber trotzdem dem Medizinischen treu geblieben bin. Momentan arbeite ich im Corona-Diagnosezentrum hier in Bonn. Sehr spannend eigentlich, weil es ein Beruf und ein Arbeitsort ist, den es vor einem halben Jahr noch überhaupt nicht gegeben hat. Und sehr lustig, wenn man jetzt eigentlich sagt, man macht das und sich überlegt, dass das eben vorher gar nicht bekannt war. Macht auf jeden Fall total viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich. Und wenn ich mir so die Entwicklung anschaue, wird das sicherlich noch ein bisschen erhalten bleiben. Bis Ende Dezember ist das Corona-Zentrum sowieso genehmigt, aber ich denke, dass dann noch nicht Schluss sein wird. Dann möchte ich euch gerne ein bisschen was über meine Hobbys erzählen. Eines der größten Hobbys und doch einer der wichtigsten Teile meines Lebens ist die Musik. Ich bin seit vielen Jahren schon aktiver Chorsänger, aber auch so begleitet mich Musik eigentlich durch den kompletten Alltag. Es gibt immer ein Lied, das ich im Kopf habe zu jeder Situation. Manchmal ist das auch ein bisschen strange und man fragt sich, warum hat mein Gehirn diese Schublade jetzt gerade eröffnet? Jetzt habe ich natürlich noch eine weitere Inspirationsquelle, nämlich meine Häsin, die mir auch immer wieder den einen oder anderen Ohrwurm ins Ohr setzt, den man dann auch manchmal relativ schlecht los wird. Manchmal ist das schön, manchmal auch weniger schön. Ich versuche dann immer mit eigenen Ohrwürmern dagegen zu halten. Das ist auch eine sehr lustige Beschäftigung, die wir manchmal so miteinander haben. Aber Musik ist einfach wichtig und Musik ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens. Es gibt einen tollen Song von der kölschen Band Casala, der heißt Hör niemals, ob zu singe. Wenn jemand mal Lust hat, kann man sich das gerne mal bei YouTube anhören, der das relativ gut beschreibt und wo es darum geht, dass eigentlich jede Situation im Leben irgendwie, dass da irgendwie ein Lied zu gibt, das man damit verbindet, so der Soundtrack zum eigenen Leben. Und das trifft auf mich auch relativ gut zu. Wie gesagt, Chorgesang mache ich seit vielen, vielen Jahren, habe in diversen Chören gesungen, habe Gospel gesungen, habe Musical gesungen, habe auch in klassischen Chören gesungen. Jetzt momentan bin ich gerade dabei, einen neuen Chor mir in Bonn zu suchen. Ich hoffe, dass es Bonn Voice wird, ein sehr, sehr toller Chor, der auch vor 2 Jahren den besten Chor im Westen, das ist ein WDR-Format, gewonnen hat und die eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Leider ist das mit dem Vorsingen momentan noch ein bisschen schwierig, weil Corona-bedingt momentan eben keine Chorproben stattfinden. Aber ich habe die Zusage, dass, wenn es wieder anläuft, vielleicht nach den Ferien mit ganz viel Glück, dass ich dann da auch mal vorsingen darf. Und dann hoffe ich, dass ich die Verantwortlichen dort überzeugen kann und dann dort eine neue choristische Heimat finde. Musikalisch bin ich eigentlich sehr breit aufgestellt. Ich höre eigentlich so ziemlich alles, was handgemacht ist. Also elektronische Musik ist nicht ganz so meins, aber ansonsten höre ich rockige Musik, ich höre aber auch Klassik. Ich mag Musicals. Es gibt da also ganz, ganz viele Facetten und ist natürlich auch mal so ein bisschen stimmungsabhängig, worauf ich gerade so Lust habe. Natürlich mag ich auch kölsche Musik und da rede ich jetzt nicht von Karnevalsmucke. Manche von euch werden mit kölscher Musik wahrscheinlich nur Humtata und Täteräh verbinden. Es gibt aber sehr, sehr vielfältige kölsche Bands, die sehr, sehr gute Musik machen, die oft sehr sozialkritisch sind. Und ja, die gehören auch zu meinem Repertoire. Ich wollte jetzt endlich mal anfangen, Keyboard spielen zu lernen. Habe jetzt auch ein Keyboard mir angeschafft. Leider fehlt mir momentan so ein bisschen die Zeit und die Motivation, mich da wirklich mal dran zu setzen, was mich ein bisschen ärgert. Aber ich hoffe, dass ich das in nächster Zeit dann endlich mal in Angriff nehmen kann. Und ich finde es auch total toll, dass meine Partnerin, also die Häsin, auch ein Instrument spielt, dass sie Gitarre spielt, dass sie Flöte spielt, dass sie auch musikalisch sehr weit vorne ist. Und ich hoffe, dass sie mich da demnächst auch ein bisschen befruchtet und auch ein bisschen inspiriert, mich jetzt endlich mal da dran zu setzen. Lust habe ich schon, aber wie es immer so ist, ne, manchmal fehlt einem dann so ein bisschen der Antrieb. Ja, das zum Thema Musik und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Thema. Zwei weitere Hobbys, die mein Leben sehr stark bestimmen, sind meine Liebe zum American Football und der Karneval. Fangen wir mal mit American Football an. Vor einigen Jahren, das müsste glaube ich so Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen sein, hat mich eine Freundin damals mitgenommen zu Rheinfire in Düsseldorf, damals noch im alten Rheinstadion. Und das hat mich eigentlich direkt fasziniert. Ich mag die Mischung aus der körperlichen Härte, die in diesem Sport dabei ist, aber gleichzeitig auch das Taktische und dieses Vielfältige, diese vielen Positionen, die alle irgendwie unterschiedliche Aufgaben haben und nur als Team kann man funktionieren. Das finde ich wirklich richtig klasse. Und ja, war dann lange Zeit einfach nur in Anführungsstrichen Fan und habe halt immer mal wieder Spiele im Fernsehen gesehen oder auch mal Live-Spiele gesehen. War dann auch mal bei den kleineren Vereinen, die so hier in Deutschland spielen, auf einem nicht professionellen, sondern eher Amateur-Level, aber trotzdem auch sich richtig bemühen und auch guten Football spielen. Und jetzt habe ich mich Anfang des Jahres dazu entschlossen, unseren Bonner Verein hier, die Bonn Gamecocks, auch ein bisschen zu unterstützen und mich da auch ein bisschen einzubringen und zu engagieren. Das lief auch alles sehr gut an, aber auch da, wie ja schon vorhin bei der Chorgeschichte erzählt, hat mir dann Corona ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben ja sehr lange gar nicht trainieren können. Jetzt ist das Training zwar wieder angelaufen, aber eben auch sehr rudimentär und von einem Spielbetrieb sind wir sehr, sehr weit entfernt. Und dadurch sind die Aufgaben, die man mir zugedacht hat, also einmal Stadionsprecher zu sein und auch, es nennt sich Video Assistant Coach zu sein, also die Mannschaft so mit Videoanalysen zu unterstützen, das fällt natürlich momentan weg, weil dafür braucht man eben auch ein bisschen einen Spielbetrieb, um zum Beispiel auch den Gegner, videotechnisch auswerten zu können. Wir hoffen natürlich, dass nach den Ferien jetzt nicht die große zweite Welle kommt und wir wieder in einen sehr starken Shutdown gehen müssen und dass wir dann vielleicht noch ein paar Freundschaftsspiele diese Saison auf jeden Fall hinbekommen, weil eine richtige Saison wird es sicherlich nicht geben. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass American Football in Deutschland ja eine Randsportart ist, sich die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten mit Fußballvereinen teilt. Die Fußballvereine haben ja ihre Sommerpause und in der Regel findet die Saison im American Football eben auch genau in dieser Sommerpause statt. Jetzt ist es natürlich so, dass nach den Ferien ja auch die Fußballvereine wieder starten, auch ihren Ligabetrieb unter Umständen wieder starten. Und dann wird es natürlich noch schwieriger, auch Spielmöglichkeiten zu finden. Und das ist natürlich sehr schade. Deswegen denke ich, wird es dieses Jahr keine Saison geben, sondern vielleicht nur ein paar Freundschaftsspiele. Aber gut, das nächste Jahr kommt und vielleicht sieht es dann deutlich besser aus. Und vielleicht kann man dann so richtig angreifen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ist ein tolles Team, tolle Leute, alle sehr engagiert, sowohl die Spieler als natürlich auch alles, was so am Betreuer- und Trainerstab mit dabei ist. Und ich freue mich drauf, die Jungs dann im nächsten Jahr dann eben auch mal richtig in Aktion zu erleben und eben auch so diesen Wettkampfbetrieb mal so live mitzunehmen und zu unterstützen. Ansonsten bin ich natürlich Fan der NFL, dort ganz besonders der Baltimore Ravens, ein Team, das mir sehr am Herzen liegt. Und auch da bin ich gespannt, ob die NFL starten wird und wie sie starten wird, welche Einschränkungen es da geben wird, ob die auch ohne Zuschauer spielen werden und unter welchen Auflagen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich vermute, dass sie stattfinden wird, weil ähnlich wie in Deutschland die Bundesliga ist die NFL in den USA halt auch eine Gelddruckmaschine und ich denke schon, dass da auch auf jeden Fall ein Spielbetrieb stattfinden wird, um dort eben auch die ganzen Gehälter zu finanzieren, die da so anfallen. Ich bin sehr gespannt. Aber das ist noch ein bisschen hin. Im August startet die Vorsaison und mal gucken, wie es dann bis dahin so aussieht. Ein weiteres ganz großes Hobby ist der Karneval. Karneval ist für mich auch nicht der Straßenkarneval mit lauter besoffenen und in die Gegend pinkelnden Menschen, sondern eher so der Sitzungskarneval, der Vereinskarneval, die Pflege des Brauchtums. Ich weiß, einige von euch werden den Kopf schütteln und denken, oh Gott, wie kann man sich mit so einem Scheiß beschäftigen? Aber mir macht es halt Spaß. Ich mag diese Tradition. Ich mag die Sitzungen. Ich mag die Musik. Ich mag die Redner und ja, einfach die ganze Vorbereitung, die ganze Organisation. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Auch wir haben momentan natürlich das Problem, dass noch nicht klar ist, ob es eine Karnevalssession im nächsten Jahr geben wird, wie die aussehen wird. Es kann durchaus sein, dass die Session gar nicht stattfindet. Wir Vereine würden uns das sogar wünschen. Der eine oder andere, der vielleicht hier aus dem Rheinland kommt, hat diese Diskussion sicherlich auch schon mitbekommen. Es ist halt so, dass man die Künstler, die man für die Sitzungen bucht, schon sehr lange im Voraus buchen muss. Also wir haben schon die Programme für 2021 und 2022. Und sollte die Session jetzt nicht stattfinden können, weil eben zum Beispiel keine Großveranstaltungen weiterhin erlaubt sind, dann haben wir natürlich sehr hohe Kosten, weil die Künstler natürlich trotzdem ihr Geld haben möchten, zumindest einen Teil ihres Geldes. Deswegen hoffen wir, dass die Landesregierung sich irgendwann dazu entschließt, den Karneval, ich sag's mal ganz blöd, zu verbieten. Das würde natürlich bedeuten, dass die Kosten sich deutlich reduzieren würden. Wir als großer Bonner Verein haben sogar noch das große Glück, dass wir ein gutes Polster haben und jetzt nicht in existenzielle Krisen stürzen würden. Andere, gerade kleine Vereine, die kann das natürlich wirklich die Existenz kosten, wenn die jetzt dann plötzlich diese hohen Kosten für die Künstler berappen müssen, ohne eben die dagegen stehenden Einnahmen zu haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht und wie das weitergeht. Ich glaube persönlich, dass ein Rosenmontagszug oder große Umzüge oder großen Straßenkarneval wird es vermutlich eher nicht geben. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir im Februar so weit sind von der Pandemie her, dass wir sagen, so Party, hoch die Tassen, 1 Million Zuschauer in Köln, kein Problem. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da bin ich mal sehr gespannt. Die Vereine sind natürlich, wie viele andere Vereine jetzt auch, sehr kreativ und haben auch relativ gute Ideen. Natürlich wissen wir auch, dass die Künstler auch Geld verdienen wollen und müssen. Und viele Künstler, gerade hier so im Kölner Bereich, eben auch einen großen Teil ihres Jahreseinkommens an Karneval erzielen. Da wird es mit Sicherheit Formate geben, dass die auch ein bisschen Geld verdienen können. Vielleicht wird es Online-Sitzungen geben. Ich bin mal sehr gespannt. Wir sind da schon alle so ein bisschen gefordert, da eben nicht nur den Kopf in den Sand zu stecken, sondern auch ein bisschen kreativ zu sein. Ich bin wirklich gespannt, wie das laufen wird und ob man vielleicht das eine oder andere dann auch nach der Pandemie vielleicht mitnehmen kann. Jetzt möchte ich mit euch noch ein ganz anderes Thema erörtern oder euch zumindest von einem anderen Thema erzählen. Und zwar ist das mein politisches Engagement, meine politische Einstellung. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig, wenn man einen Menschen kennenlernt, auch mal so ein bisschen zu wissen, wie ist man da so aufgestellt. Das ist bei mir gar nicht so einfach. Also ich glaube, mich kann man relativ schlecht in eine politische Schublade drücken. Ich hätte mich eigentlich vielleicht immer so ein bisschen als, wie sagt man so schön, grün, links versifft bezeichnet. Kann das aber jetzt gar nicht mehr so stehen lassen, weil ich eigentlich aus ganz vielen Bereichen Dinge habe, die ich gut finde. Und ich würde mich bezeichnen als sozial, das auf jeden Fall. Also mir ist auch wichtig, dass wir in einer Gesellschaft gut sozial miteinander umgehen, dass wir für die Schwächeren eintreten. Bin aber genauso auch grün, also bin sicherlich auch ökologisch interessiert und ich liebe die Natur und finde es natürlich total schön, auch irgendwo draußen zu sein, in der Natur zu sein und finde es ganz schlimm, gerade als Städter, wenn die Städte so zu betoniert sind und man eigentlich so gut wie kein Grün sieht. Wir in Bonn haben noch relativ viel Glück, weil wir haben den Rhein, wir haben die Rheinauen, wir haben einiges an Parks und Plätzen, wo es noch sehr viel Grün gibt. Es gibt einige schöne grüne Alleen, aber es gibt natürlich auch reine Betonstadtteile und das ist dann natürlich immer sehr schade und auch schlecht für die Leute, die da leben. Mal abgesehen von dem hohen Autoverkehr, den wir gerade in Bonn haben. Es ändert sich momentan relativ viel, auch durch die Pandemie sind hier doch viele neue Ideen entstanden. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die jetzt auch mit dem Rad fahren. Bonn war schon vorher eine Stadt mit vielen Radfahrern, das wird jetzt noch mehr. Und viele Leute entdecken auch den Rhein, entdecken die Rheinauen auch so ein bisschen als Kraftorte und das finde ich auch sehr, sehr schön. Und deswegen bin ich schon auch so, dass ich sage, da muss noch mehr getan werden. Wir müssen diese grünen Oasen auch erhalten und wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Emissionen sinken und so weiter. Also da bin ich auch schon ganz klar so auf Linie der Grünen. Aber ich bin auch durchaus in manchen Dingen liberal. Ich sage zum Beispiel auch, ich finde es toll, wenn sich jeder in der Gesellschaft so entwickeln kann, wie es seinen Fähigkeiten und seinen Wünschen auch entspricht. Und ich bin ein Gegner von einer zu hohen Reglementierung. Also, dass man alles den Leuten alles vorschreibt, das darfst du und das darfst du nicht, finde ich halt auch nicht gut, egal aus welcher Richtung das kommt, sondern ich finde es schön, wenn man sich auch so ein bisschen freier entwickeln kann. Ich bin allerdings nicht der Meinung, der Markt regelt alles. Ich komme später nochmal zum Thema Pflege und da ist es zum Beispiel so, dass ich ganz klar der Meinung bin, die Pflege gehört nicht in marktwirtschaftliche Hände. Aber auch ein liberaler Anteil ist eben in mir und auch durchaus ein konservativer Anteil. Es gibt also durchaus auch viele Dinge, wo ich eine relativ konservative Einstellung habe. Und das Einzige, was ich ganz sicher ausschließen kann, ist alles, was extrem ist, rechts sowieso. Ich bin ein absoluter Gegner von Rechtspopulismus und von Nationalismus und stehe da auch für ein. Aber ich mag eben auch keinen Extremismus von anderen Seiten. Ich mag keinen Linksextremismus, ich mag keinen Ökoextremismus, ich mag keinen Extremismus durch Religion bedingt. Extremisten sind mir immer suspekt und Menschen, die immer ihre Meinung durchdrücken wollen, auch. Ein großes Problem momentan auch auf Twitter, gerade in der jetzigen Situation. Ich finde, dass doch wirklich sehr viel oder sehr wenig aufeinander gehört wird. Das ist so der richtige Ansatz. Es wird nicht aufeinander gehört. Jeder hat seine Meinung. Jeder möchte seine Meinung durchsetzen und durchdrücken und diffamiert die Leute, die eine andere Meinung haben, hört sich die gar nicht mehr an. Und das finde ich halt extrem schade. Das ist aber ja momentan auch gesamtgesellschaftlich so, das ist in der Politik momentan so, dass man einfach nicht mehr aufeinander hört. Dass man einfach nur noch den anderen als Feind betrachtet. Jeder Andersdenkende ist Feind und das finde ich halt ganz, ganz schlimm. Und ich hoffe, dass wir wieder dahin zurückkehren, dass man eben dem anderen zuhört, dass man sich die Argumente des anderen anhört, dass man vielleicht auch sagt, okay, das eine oder andere, was der andere mir zu sagen hat, kann ich mit aufnehmen, das finde ich okay. Und dann gute Kompromisse findet, wo nicht einer der Verlierer ist, sondern wo beide im Endeffekt sagen können, okay, wir haben da einen guten Weg beschritten. Ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen. Ich glaube, da hat auch der Einzug der Rechten in die Parlamente auch einiges geändert, dass einige der sogenannten etablierten Parteien jetzt doch auch ein bisschen gemerkt haben, Mensch, wir müssen auch ein bisschen zusammenstehen, um denen jetzt kein Forum zu bieten. Und das ist für mich schon so ein kleiner erster Ansatz, dass man sich wieder darauf besinnt, wir sind ja keine Feinde, sondern wir wollen alle politisch gestalten. Und jeder hat seine Zielsetzung und seine Richtung, das ist ja auch völlig in Ordnung. Politischer Wettstreit ist ja auch wichtig, aber es muss im Endeffekt auch was dabei rumkommen. Und das hat mir die letzten Jahre wirklich gefehlt. Und das hat sicherlich auch mit zum Erstarken des Rechtspopulismus geführt, weil die Leute auch so ein bisschen das Gefühl hatten, naja, irgendwie ist es egal, wen man wählt, irgendwie kommt eh nichts dabei rum. Und ich hoffe, dass da die, ich nenne sie jetzt nochmal etablierten Parteien, auch ein bisschen was draus gelernt haben und tatsächlich irgendwie auch wieder mehr aufeinander zugehen und mehr nach Gemeinsamkeiten suchen und nicht so sehr die Unterschiede herausstellen. Im Wahlkampf ist das eine andere Geschichte. Jeder möchte gewählt werden, jeder möchte Stimmen gewinnen, ganz klar. Aber die parlamentarische Arbeit wird sich hoffentlich wieder etwas ändern und wieder in einen besseren Stil übergehen. Ja, das so zu meinen politischen Einstellungen und dann werde ich euch gleich noch ein bisschen was zur Pflege erzählen. Das Thema Pflege. Das Thema Pflege beschäftigt mich natürlich sehr intensiv, seit ich auch selbst in der Pflege arbeite oder gearbeitet habe. Und ich habe von Anfang an gemerkt, dass natürlich das, was man so in der Ausbildung lernt und dass man, was man so machen möchte und wie man Pflege umsetzen möchte und wie man patientenbezogen gut arbeiten möchte, dass man das sehr, sehr schwierig einhalten kann. Ihr wisst alle, dass die Beschäftigungssituation in der Pflege halt sehr, sehr schlecht ist. Es gibt halt extrem wenig Pflegekräfte. Die meisten Krankenhäuser, Pflegeheime leiden unter einem enormen Personalmangel, der sicherlich viele Gründe hat, die auch ein bisschen in der Vergangenheit liegen. Ob es die Tatsache ist, dass man angefangen hat, Ausbildung herunterzufahren in den 90ern, um Kosten zu sparen, Schulen zusammengelegt hat, etc. pp. Ob es natürlich die Einführung des DRG-Systems und die Wirtschaftlichkeit der Pflege oder der Krankenhäuser so in den Fokus gestellt wurde. Das hat natürlich alles dazu geführt, dass man Personal abgebaut hat oder eben kein neues Personal ausgebildet und eingestellt hat. Und da sind wir jetzt eben, wo wir jetzt angekommen sind. Und jetzt in der Pandemie ist es natürlich wieder in den Fokus gerückt. Aber ich erinnere mich, dass es auch 2017 im Wahlkampf ja ganz großes Thema war, im Bundestagswahlkampf. Passiert ist wie immer nichts. Jetzt werden die Pflegekräfte mit Nivea-Cremes und Lavendelbüschen bedankt oder nett beklatscht, aber eine wirkliche Änderung hat nicht stattgefunden und meiner Meinung nach wird es die auch nicht, zumindest nicht von außen. Politik hat kein Interesse, das zu ändern. Träger haben unter Umständen kein Interesse, das zu ändern. Kostenträger wie die Krankenkassen schon mal gar nicht und Pflegekassen. Ich glaube, die einzigen, die wirklich was an der Situation ändern können, sind wir Pflegekräfte selbst. Leider ist es immer wieder so, dass gerade auf Twitter ist das momentan auch sehr auffällig. Es wird sehr, sehr viel sich beschwert über die Arbeitsbedingungen in der Pflege, aber nur sehr wenig Menschen engagieren sich wirklich auch berufspolitisch. Ob das in einem Berufsverband ist, ob das in einer Gewerkschaft ist, ob das Befürworter der Pflegekammern sind, es sind einfach sehr wenig Menschen. Die meisten Leute sagen, ach, ich habe da gar keine Zeit für mich darum zu kümmern, ich habe ja so einen stressigen Job. Ja, natürlich. Aber es gibt auch viele, die sagen, das kostet mir zu viel Geld, weil Gewerkschaften und so weiter kosten nun mal auch Geld, kosten Beiträge. Und viele sagen, wir verdienen eh schon so wenig, dann will ich nicht auch noch 50 Euro im Monat für die Gewerkschaft bezahlen. Andere sagen wiederum, ja, es ändert sich ja sowieso nichts. Und ja, das ist natürlich sehr schade, weil ich glaube, die einzige Möglichkeit, wirklich was zu verändern, ist durch uns Pflegekräfte selbst. Natürlich wäre es gut, wenn die Rahmenbedingungen sich auch ändern würden. Ich habe ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass ich es ganz furchtbar finde, dass Pflege oder Krankenhäuser, überhaupt Gesundheitsvorsorge in privater Hand ist. Das finde ich geht gar nicht, ist meine ganz persönliche Meinung. Ich denke, das muss kommunale, staatliche Aufgabe sein, sich darum zu kümmern, dass es funktioniert, weil privatwirtschaftlich geht es um Profit. Und wenn ich mir anschaue, dass es große Investmentsgruppen gibt, die sich ganz viele Altenheime kaufen, um da einfach Dividende rauszuziehen, dann möchte ich mich wirklich im Schwall übergeben, weil wie da die Arbeitsbedingungen sind und wie da auch die Bedingungen der Bewohner sind, kann man sich relativ leicht ausrechnen. Und das muss sich meiner Meinung nach ändern. Ich glaube aber momentan oder ich sehe momentan nicht den politischen Willen, dass das wirklich so kommt. Deswegen brauchen wir eine starke Interessenvertretung, die wirklich auch ein bisschen Gewicht hat. Weil jetzt die Berufsverbände mit relativ wenig Mitgliedern haben halt kaum Möglichkeiten der Einflussnahme. Es geht ja schon mal damit los. Einige von euch wissen vielleicht, wie das funktioniert, dass die Krankenhäuser ihre Budgets verhandeln, zusammen mit Vertretern der Krankenkassen, mit Vertretern der Kommunen. Die einzigen, die da nicht mit am Tisch sitzen, sind Pflegekräfte. Auch wenn ich irgendwelche Debatten im Bundestag sehe, auch da sind die wenigsten Leute Pflegekräfte. sondern es sind Ärzte, die uns ja teilweise sogar unterstützen. Ich will ihnen auch nichts unterstellen, aber Pflege findet halt relativ wenig statt. Und das finde ich sehr schade. Und da können wir nur selbst was dran ändern. Ich selbst bin Mitglied im Bochumer Bund, war lange beim DBFK Nordwest engagiert. Gewerkschaften habe ich mich immer so ein bisschen quergestellt, weil Verdi, finde ich, ist so eine Gewerkschaft, die sich halt um 1000 Baustellen kümmert und um keine so richtig. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht wird es den einen oder anderen Verdi-Vertreter unter euch geben, der sagt, nein, das ist gar nicht so, aber mein Gefühl ist eben so. Und deswegen finde ich die Gründung des Bochumer Bundes toll und ich glaube, das könnte eine Gewerkschaft sein und werden, die wirklich auch was für uns erreicht. Ich bin ein großer Freund der Pflegekammern. Ich weiß, da gibt es sehr, sehr differenzierte Diskussionen drüber. Es gibt viele, die sagen, ah, so wieder und wieder irgendein Gremium, das im Endeffekt auch nichts bringt. Oder sogar, oh Gott, Zwangsmitgliedschaft, ganz furchtbar. Wenn ich mir natürlich andere Kammern anschaue im Industrie- und Handwerk, wenn ich mir den Marburger Bund anschaue und die Ärztekammern etc. pp., die Rechtsanwaltskammern, auch das sind alles Zwangsmitgliedschaften, aber die haben auch starke Lobby, weil die eben einfach alle vertreten. Und wenn wir die hunderttausenden Pflegekräfte, die wir ja nun mal in Deutschland haben, wirklich in einer Kammer, zum Beispiel auch in einer Bundespflegekammer, vertreten haben würden, war das jetzt ein komischer Ausdruck, vertreten haben würden, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dann wären wir da schon ein deutliches Stück weiter, weil dann hat Pflege natürlich auch ein Gewicht. Jetzt hat Pflege momentan kein Gewicht, weil zersplittert, unorganisiert. Und da hoffe ich, dass sich das ändern wird. Ich bin leider, wie gesagt, durch die Pflege, die hat sicherlich meine Depression verstärkt und sicherlich auch mit zu dem Burnout geführt. Die Belastung ist einfach extrem hoch. Ich weiß, dass ich nicht mehr in die Pflege an sich zurückkehren werde, was ich sehr bedauere, weil ich diesen Beruf auch sehr mag. Aber da muss man halt auch mal an sich selbst denken und sagen, ich kann das so nicht, ich werde das so nicht mehr hinkriegen. Und deswegen habe ich den Flexit gewählt. Was aber nicht heißt, dass ich aufhöre, mich für Pflegekräfte einzusetzen und für sie auch zu kämpfen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Jetzt möchte ich zum letzten Teil dieses Podcasts kommen. Und zwar wird es jetzt um das Thema der Hase und die Abnahme gehen. Die Leute von euch, die mich von Twitter kennen, werden das sicherlich verfolgt haben und wissen sicherlich, dass in den letzten halben Jahr, in den letzten Monaten sehr viel bei mir passiert ist. Und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen. Ich bin schon ganz, ganz lange übergewichtig, stark übergewichtig, sehr stark übergewichtig, schon seit Jahrzehnten. Habe natürlich auch schon tausende Abnehmversuche gestartet, habe aber irgendwann festgestellt, dass diese Abnehmversuche in erster Linie für andere Leute waren. Weil Partnerinnen gesagt haben, du müsstest mal abnehmen, weil irgendein Arzt gesagt hat, du müsstest mal abnehmen, weil whatever, irgendwer von außen gesagt hat, du müsstest das mal tun. Es hat nie funktioniert. Es hat wirklich nie funktioniert. Dazu kam, dass ich immer Wege gegangen bin, die so mit ganz viel Verzicht zu tun hatten. Und meine Erfahrung ist einfach die gewesen, der Verzicht führte irgendwann dazu, dass man einfach sehr große Bedürfnisse hatte, die man dann wieder befriedigt hat und dann war das alles wieder für die Katz. Dazu kommt natürlich auch die psychische Komponente. Ich habe halt immer so ein bisschen dazu geneigt, psychische Probleme oder irgendwelche Konflikte eben auch mit Essen zum Beispiel zu kompensieren. Sicherlich fast schon so ein bisschen in Richtung Binge Eating, auch wenn es nie richtig diagnostiziert wurde, aber ich denke, dass es schon auch eine Rolle spielte. Jetzt kam im letzten Jahr im September eben der Burnout und ein richtig schwarzes Loch und sehr, sehr viel Beschäftigung mit sich selbst, aber auch am Anfang noch relativ viel Kompensation, weil ich wusste nicht, wie geht es weiter, ich wusste nicht, wie geht es beruflich weiter, ich wusste nicht, wie komme ich damit zurecht mit dieser ganzen neuen Situation, wie kriege ich Hilfe, wie wird mir geholfen und so weiter und so fort. Das war für mich eine relativ schwierige Zeit und hat dann natürlich auch dazu oder dafür gesorgt, dass ich mich mit dem Essen und mit dem Gewicht nicht wirklich beschäftigt habe, obwohl ich das hätte tun müssen von Anfang an, weil gerade das auch hohe Gewicht, sehr hohe Übergewicht, ich rede jetzt wirklich nicht von 5 Kilo, natürlich auch viel mit dem Selbstbewusstsein macht. Das ist mir irgendwann klar geworden, und zwar gab es einen Tag, an dem ich mich auf der Waage stand und mich eine Zahl ansprang, die mich einfach quasi umgehauen hat. Ich gehe da offen mit um. Ich bin 1,67 groß und hatte 155 Kilogramm. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ey, Alter, das kann so auf gar keinen Fall weitergehen. Und da war das erste Mal in den ganzen Jahren, wo es wirklich Klick gemacht hat, wo ich echt gedacht habe, ey, das geht so nicht. Wo es niemand von außen gab, der gesagt hat, du musst, sondern wo ich selber einfach begriffen habe, jetzt musst du dringend was tun. Dann habe ich mich erstmal so ein bisschen damit beschäftigt, welche Wege es da so geben könnte. Das Problem ist, wenn man sowas googelt, wenn man sich mit Leuten unterhält, 10 Leute, 10 Meinungen. Ja, jeder erzählt einem irgendwas anderes, jeder erzählt einem, was toll ist und was super ist und was funktioniert. Dazu natürlich auch die Erfahrung, gerade mit dem, was ich vorhin erzählt habe, dass man auf super viel verzichten soll, zum Beispiel wenn man jetzt Low Carb Diät macht oder irgendwelche anderen Dinge. Da habe ich irgendwann gedacht, okay, bevor du dich jetzt hier total verrennst, guck doch einfach mal, was du momentan so isst, was du einfach so zu dir nimmst. Und habe relativ schnell gemerkt, dass eines der Hauptprobleme nicht nur das ist, was ich esse, sondern vor allen Dingen die Mengen, die ich esse. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach den Weg, die ganz klassisches FDH. Das heißt, ich esse nur noch die Hälfte der Portionen, die ich sonst esse. Und ich kann euch sagen, es war am Anfang echt schwer. Es war am Anfang wirklich schwer. Und ich bin da der Häsin auch sehr, sehr dankbar, dass sie mich da unterstützt hat und mich auch durchaus ertragen hat in der Zeit, weil es war hart. Es war wirklich hart, sich so um die Hälfte einfach zu reduzieren. Allerdings muss ich dazu sagen, ging das relativ schnell dann auch sehr, sehr gut. Der Körper hat irgendwann den Schalter umgelegt und gesagt, okay, ich kriege jetzt halt weniger Stoff, gut, lebe ich mit. Und dann war das plötzlich kein Problem mehr. Dann waren auch diese halben Portionen kein Problem mehr. Jetzt mittlerweile, ein halbes Jahr später, ist es so, dass wenn ich meine halben Portionen mal überschreite und jetzt wieder in Richtung altes Essverhalten mal abdrifte, dass es mir dann richtig schlecht geht, körperlich. Nehmen wir mal ein Beispiel. Die Häsin und ich haben uns neulich mal gedacht, komm, jetzt bestellen wir uns mal was vom Italiener, wir haben uns das mal verdient. Und wir beide saßen hier, ich muss dazu sagen, sie unterstützt mich da voll und macht da auch voll mit. Dass wir beide dann da saßen und gedacht haben, ich habe einen Teil meines Essens weggeworfen, die Häsin hat ihren Teil, den sie nicht geschafft hat, dann am nächsten Tag gegessen, wo wir einfach gemerkt haben, okay, wir brauchen diese großen Portionen einfach gar nicht mehr. Das war das eine. Dann habe ich mir eine App zugelegt, so eine Kalorienzähl-App, da gibt es ja ganz viele verschiedene von, und habe einfach mal wirklich geguckt, was esse ich eigentlich so? Also nicht nur welche Mengen, sondern was esse ich eigentlich so? Und habe zusammen mit der Häsin sehr schnell festgestellt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, gut zu essen, lecker zu essen, ohne irgendwelche Spezialsachen zu essen, sondern einfach, indem man guckt, was isst man denn so? Beispiel, wir beide mögen gerne Hackfleisch. Ja, momentane Diskussion, ne, so Massentierhaltung etc. bewegt uns auch, ist uns nicht egal, aber wir mögen eben auch gerne Fleisch und wir mögen eben auch gerne Hackfleisch. Und da gibt es zum Beispiel Hackfleisch, das hat 0,5% Fett. 5%, Entschuldigung, die Häsin erhebt gerade Einspruch, 5% Fett. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, was man normalerweise so isst, hat super wenig Kalorien. Kartoffeln. Kartoffeln haben ich immer gedacht, ist Todeszeug. Ist es auch, wenn man sie mit Öl übergießt und in der Fritteuse macht, aber wenn man sie ganz normal zu sich nimmt, ganz normal gekocht, dann haben die überhaupt gar nicht viel Kalorien und machen sehr lange satt durch die Stärke. Solche Dinge. Also ich habe relativ schnell gemerkt, dass wir gut essen können, lecker essen können und trotzdem wenig Kalorien zu uns nehmen. Auf den Tag gesehen. Dazu noch so Dinge wie, meine große Angst war immer der Süßhunger. Kennen sicherlich viele von euch, dass man so abends denkt, oh, jetzt noch so was Süßes. Und das war halt immer so, dass man gedacht hat, wie wird das werden? Das kann man dann ja alles nicht mehr. Auch da gibt es Alternativen. Die müssen nicht jedem schmecken. Es gibt zum Beispiel so Eiweißpuddings etc. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, auch mal was Süßes zu sich zu nehmen, was trotzdem wenig Kalorien hat. Und relativ schnell habe ich gemerkt, dass die von der App vorgeschlagene Kalorienzahl, dass ich die unterschreiten kann, ohne damit irgendwelche Probleme zu haben, ohne Hunger zu haben, ohne Ausfallerscheinungen oder Mangelerscheinungen zu haben, sondern dass es mir einfach gut damit ging. Der nächste wichtige Schritt war für mich natürlich die Bewegung. Wenn man so sehr übergewichtig ist, neigt man dazu, auch immer eine Ausrede zu finden, warum man sich nicht bewegt. Weil es ist auch nicht angenehm, es tut weh, die Leute gucken, etc. pp. Es gibt also tausend Möglichkeiten zu sagen, ach, Sport ist jetzt irgendwie nicht so das Richtige. Man kann auch ohne abnehmen. Das kann man sicher auch. Will ich jetzt hier nicht bestreiten. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es gut funktionieren kann, es nur, wenn man sich auch bewegt. Und wie das genau gekommen ist, weiß ich gar nicht so genau. Ich schaue gerade die Häsin-Fragen an, wie wir das mit dem Walken jetzt plötzlich, warum wir plötzlich walken gingen. Genau, ich habe gesagt, ich laufe, sagt sie. Irgendwie bin ich auf den Trichter gekommen zu walken. Damit habe ich angefangen. Am Anfang war das schwer. Am Anfang war das wirklich schwer, mühselig, schmerzhaft. Aber es wurde halt immer besser und es ging auch schnell immer besser. Und mit der Häsin zusammen hat es auch noch richtig Spaß gemacht. Man war viel draußen. Ich liebe ja hier den Rhein und so am Rhein entlang zu walken macht einfach auch total viel Spaß. Und man merkte auch relativ schnell, dass es besser ging, dass es einfacher wurde und eben auch viel Spaß machte. Und dann plötzlich, also die Umstellung der Ernährung und die Bewegung, und plötzlich fingen die Kilos an zu purzeln und zwar ordentlich. Und das ist natürlich toll, weil man dann einfach so auch in die ersten Erfolge sieht und auch merkt, das ist nicht nur ein kurzfristiger Erfolg, sondern der ist relativ stetig. Es war sogar so, dass ich so viel abgenommen habe, dass ich irgendwann mich an meine Hausärztin gewandt habe und gesagt habe, oh Gott, ist das nicht zu viel? Die sagte dann, naja, bei dem hohen Ausgangsgewicht ist alles gut. Und ja, dann kam irgendwann der Job im Corona-Zentrum und dann die Überlegung, okay, dahin zu laufen, dahin zu walken, es sind 7 Kilometer, kann man machen, ist aber vor der Arbeit doof, nach der Arbeit noch viel dooferer, weil dann ist man ja auch von der Arbeit kaputt. Dann kam die Idee, Mensch, es gibt ja noch sowas wie ein Fahrrad. Ich bin seit 25 Jahren nicht mehr Fahrrad gefahren, aber habe mir dann doch ein Fahrrad zugelegt und ja, plötzlich merkte ich, das macht verdammt viel Spaß, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und nach Hause zu fahren. Man tut was für sich, man ist draußen, man bewegt sich. Die Häsin habe ich jetzt auch so weit, dass sie auch gerne wieder Rad fährt. Und ich bin wieder schwimmen gewesen. Das war bisher erst einmal. Das hat aber so ein bisschen was damit zu tun, dass einfach von zeitlichen her und auch von der Wetterbedingung in den letzten Wochen das ein bisschen eingeschränkt war. Aber auch da ist es so, dass ich das jetzt wieder gerne mache. Natürlich ist immer noch so im Hinterkopf, oh, die gucken jetzt alle und denken jetzt irgendwas Schlimmes, aber da muss man auch irgendwo durch. Und ja, mit einer Partnerin an seiner Seite geht das. Es sind jetzt aktuell 27 Kilo, die ich abgenommen habe. 27 Kilo. Manchmal muss ich mir das die Zahl sagen und auch nochmal wiederholen, um zu wissen, wie viel das eigentlich ist. Es ist immer noch so, dass man es nicht immer annehmen kann. Die Häsin kämpfte auch sehr mit mir und versucht immer wieder zu sagen: Mensch, guck dich doch mal an. Merkst du das denn nicht? Oder wenn irgendwas ist, zum Beispiel T-Shirt-Kauf bei Ernstings Family oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Dinge, wo sie dann sagt, siehste, in ihrer typischen Ruhrpott-Art, siehste. Und dann denke ich, ja, sie hat natürlich recht, das ist natürlich auch eine Riesenleistung, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin. Das werden wir jetzt auch weitermachen, den Weg werden wir weitergehen und ja, ich bin sehr gespannt, wo es so hinführt. So, meine Lieben, jetzt habe ich euch, glaube ich, genug die Ohren voll gedallert, wie meine Mutter immer so liebevoll zu sagen pflegt. Meinen Redefluss und meinen Redebedarf habe ich übrigens von ihr geerbt, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Meine Häsin lacht gerade hier neben mir und kriegt sich kaum mehr ein. Dabei ist sie jetzt auch nicht unbedingt der Schweigsame in ihre Tochter, aber naja. Es war sehr schön, euch ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, mir zuzuhören. Und ob es eine weitere Folge geben wird, schauen wir einfach mal. Es gibt noch vieles, was ich euch erzählen kann und erzählen möchte. Vielleicht, wenn das Interesse da ist, kommt es auch dazu. Danke euch fürs Zuhören und eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und seid nett zueinander.